Deutschlandfunk Kultur Weltzeit.
Zu der Sie Isabella Kohler sehr herzlich begrüßt. Berlin, letzte Woche, Donnerstag.
Touristen dringend erwünscht, eine türkische Regierungsdelegation wirbt in Deutschland dafür, dass die Reisewarnung aufgehoben wird, ohne Erfolg.
Wir werden jetzt im EU-Kreis im Rahmen unserer Präsidentschaft im Zwei-Wochen-Takt entscheiden, ob und wo weitere Lockerungen möglich sind. Und unsere Hoffnung ist, dass es natürlich bald zu mehr Öffnungen kommt.
Sagt der deutsche Außenminister Maas zum türkischen Außenminister Cavusoglu. Der eilig angereiste Herr mit Minimalschnauzer und Schlafzimmerblick findet warme Worte statt heißer Touristen nicht zufriedenstellend.
Es gibt einige Länder, die wirklich überhaupt nicht transparent sind, die auf dieser Positivliste sind. Die Türkei fehlt. Und da sagen wir, dass das eine politische Entscheidung ist. Dabei sollte die wissenschaftliche Auswertung doch im Vordergrund stehen.
Der eine hofft, der andere schimpft. Karin Sens, unsere Korrespondentin, derzeit unterwegs im Südwesten der Türkei an der Ägäis. Die türkischen Regierungsvertreter schimpfen zu Recht?
Also der Tourismus ist einfach in der Türkei enorm wichtig, eine der wichtigsten Säulen überhaupt. Und wenn wir uns das anschauen, die Region Antalya hat beispielsweise 2,4 Millionen Einwohner. Davon hängt 1 Million direkt oder indirekt etwa vom Tourismus ab. Und es sind eben nicht nur die Hoteliers oder die Restaurantbesitzer oder die Souvenirshops, sondern das ist auch der Gemüsebauer, der die Restaurants und die Hotels beliefert. Oder eben auch der einfache Friseur, der das Geschäft fürs ganze Jahr eigentlich im Sommer macht. Und wenn wir uns anschauen, dass, ja, es gibt Schätzungen, mehr als die Hälfte dieser Leute in diesem Jahr ohne Job sein werden, dann ist es natürlich wirklich eine Riesenmenge. Und die Türkei hatte ja schon vor Corona große wirtschaftliche Probleme. Und die türkische Regierung weiß natürlich sehr wohl, dass diese Menschen auch Wähler sind.
Was gibt es denn für eine Erklärung dafür, dass die Reisewarnung seit einer Woche für sehr viele europäische Länder aufgehoben ist, aber eben nicht für die Türkei?
Also was wir immer wieder hören, ist das Wort Transparenz, gerade bei den regionalen Zahlen. In Deutschland kennen wir ja diese Bilder, wo man genau sieht, Bundesland, Städte, wie viele Fälle. Das sehen wir in der Türkei nicht. Das wird so nie präsentiert. Jetzt war ich vor 2 Wochen auf einer Veranstaltung mit dem Außenminister Cavusoglu und auch dem Tourismusminister Ersoy. Und da haben sie mal Zahlen präsentiert für Antalya, Mula und Aydın. Das sind alles Tourismusregionen. Und da hat man eben gesehen, dass beispielsweise eben in Antalya es kaum Fälle gibt und man hat diese Zahlen präsentiert, weil, so Cavusoglu, Madame Merkel die auch verlangt hat und das haben wir eben auch bei Cavusoglus Besuch in Deutschland so nochmal gehört. Da hat man dann mal regionale Zahlen gezeigt, aber naja, also wir sehen beispielsweise keine Zahlen, wie es denn aussieht in Diyarbakir im Südosten des Landes und es ist keine regelmäßige Präsentation von solchen regionalen Zahlen. Und dazu kommt eben auch noch, dass wir zwar Anfang Juni ganz gute Corona-Zahlen hatten. Da lagen die Neuinfektionen bei etwa 700 Fällen am Tag. Jetzt sind wir wieder über 1000. Es hat eben seit Anfang Juni zahlreiche Lockerungen gegeben. Beispielsweise Restaurants und Einkaufszentren durften wieder aufmachen.
Also die Daten reichen der Bundesregierung nicht. Die Reisewarnung des Auswärtigen Amtes gilt zunächst noch bis zum 31. August. Außerdem hat die Bundesregierung das Land vor 3 Wochen gemeinsam mit 130 weiteren Ländern als Corona-Risikogebiet eingestuft, wegen vielleicht dieser Fakten, die Sie gerade aufzählten. Ist das vielleicht doch auch eine politische Entscheidung, wie der türkische Außenminister in Berlin gemutmaßt hat?
Also es wird von deutscher Seite immer verneint, auch wenn ich danach frage, ob man sozusagen die Fälle von Deutschen, die in der Türkei wegen Terrorvorwürfen im Gefängnis sitzen, vielleicht damit verknüpft und da Bedingungen stellt, heißt es immer, nein, nein, sowas verknüpfen wir nie miteinander. Aber es war natürlich schon auffällig, dass Cavusoglu und Ersoy am einen Tag in Berlin waren, am nächsten Tag gab es das Urteil im Fall von Peter Steutner, dem Menschenrechtler hier in der Türkei, der eben auch wegen Terrorvorwürfen angeklagt war. Er wurde freigesprochen und da munkelt man natürlich schon, ob es vielleicht einen Zusammenhang in dieser Richtung gibt. Ich glaube, man kann jetzt mal sehr genau beobachten, was in den nächsten Wochen passiert, denn da stehen weitere Urteile von Deutschen an, beispielsweise Meşale Tolu, die Journalistin und Übersetzerin, aber auch Deniz Yücel, der deutsch-türkische Zeitungskorrespondent, oder auch Hozan Cane, das ist eine türkischstämmige Kölnerin, die hier im Gefängnis verurteilt sitzt, deren Prozess nochmal neu aufgerollt wird. Und dann kann man, glaube ich, vielleicht doch mal erkennen, ob sich in diesen Fällen jetzt was tut, wo jahrelang, muss man inzwischen inzwischen sagen, keinerlei Bewegung gekommen ist. Und man bekommt schon das Gefühl, jetzt sitzt die Bundesregierung gerade bei diesem Thema mal am längeren Hebel. Aber wie gesagt, es wird verneint. Auf der anderen Seite hören wir, bei bilateralen Gesprächen werden diese Fälle immer wieder angesprochen. Und bilaterale Gespräche haben wir ja letzte Woche erlebt.
Die türkischen Regierungsvertreter beteuern ja immer wieder, wie jetzt Cavusoglu, dass in der Türkei alle Standards in Sachen Hygiene und Gesundheit eingehalten wurden. Ist das denn so?
Also was mir schon aufgefallen ist, ist, dass man sich in den Tourismusgebieten sehr früh Gedanken gemacht hat, wie man sich denn auf Corona in dieser kommenden Saison einstellt. Man hat ein Zertifizierungsprogramm ins Leben gerufen. Man setzt extrem auf Desinfektion, auf Masken überall, auf Abstand. Und Abstand ist im Moment wirklich kein großes Problem in den türkischen Tourismusgebieten. Es ist halt einfach wenig los. Dann ist die medizinische Versorgung in der Türkei definitiv besser, als viele, glaube ich, denken. Und wir hören auch von keinen chaotischen Zuständen jetzt in den Krankenhäusern. Und Cavusoglu sagt eben auch, wir müssen vielleicht noch ein bisschen arbeiten, dass Formulare in den Krankenhäusern in anderen Sprachen auch angeboten werden. Aber alles in allem würde ich sagen, ist die Situation, die wir hier beobachten können, was Corona angeht, zumindest nicht chaotisch und auch nicht so, dass man wirklich direkt verstehen kann, warum diese Reisewarnung und warum auch dieses Prädikat, nenne ich es mal, Risikogebiet weiter aufrechterhalten wird und in anderen Ländern eben nicht. Ich glaube, die Bundesregierung und Europa versucht da auch so ein bisschen, die Touristen auch in der eigenen, im eigenen Land, in den eigenen Ländern innerhalb der EU zu halten. Das spielt da sicherlich auch eine Rolle.
Und gelingt das der Bundesregierung? Sind die Strände in der Türkei derzeit wirklich immer noch so leer? Da würde man ja drauf kommen, wenn die türkische Regierung es für nötig hält, eine so große, hochkarätige Delegation nach Berlin zu schicken, die bettelt und droht.
Also ich war vor 2 Wochen in Antalya und ja, da waren die Strände schlicht und einfach leer. Diese großen Hotels, diese Bettenburgen, größtenteils leer. Es sind sicherlich jetzt noch mal ein paar mehr Touristen angekommen, aber von vollen Stränden kann man wirklich nicht berichten, was eben dazu führt, dass man sich um den Abstand auch keine Sorgen machen muss. Und vor allem die Leute, die am Flughafen angekommen sind, die Deutschen, die da angekommen sind, mit denen ich auch gesprochen habe, das waren welche, die einen persönlichen Bezug zur Region hatten. Beim einen war es beispielsweise der Partner, der in der Region lebt, ein anderer hatte eine Wohnung, wo er eben einen Großteil des Jahres verbringt.
Sie, Frau Sens, befinden sich ja gerade in der Gegend rund um die Hafenstadt Fethiye an der türkischen Riviera, eine malerische Gegend. Wie sieht es da aus mit Touristen gerade?
Also in dieser Gegend gibt es vor allem viele Briten. Normalerweise muss man sagen, denn die Geschäfte sind leer, die Bars sind leer. Ich höre auch von den Leuten, wenn ich mich mit ihnen unterhalte, dass nicht viele Briten angekommen sind, die normalerweise auf den ganzen Sommer hier verbringen. Ölüdeniz ist ein unglaublich bekannter Strand in der Türkei, aber auch gnadenlos überlaufen um diese Jahreszeit. Da kann man Paragliding machen, da fahren Ausflugsboote, da ist eigentlich immer Party. Im Moment ist das nicht so und man bekommt auch in den Hotels immer noch ein Zimmer, was für die Jahreszeit auch völlig untypisch ist. Das Einzige, was wirklich gefragt sind, sind Ferienhäuser. Die sind sehr teuer. Man bekommt auch nicht unbedingt immer noch mal eins. Da muss man schon so ein bisschen suchen. Aber es liegt vor allem daran, dass hier im Moment viele türkische Touristen sind. Noch nicht mal übrigens Deutsch-Türken, die normalerweise auch in dieser Region um diese Jahreszeit sind.
Wenn wir mal auf die Anreise schauen, Sie pendeln ja auch regelmäßig zwischen Deutschland und der Türkei. Gibt es mittlerweile wieder genug Flüge? Funktionieren die Abläufe reibungslos und vor allem sind Sie Corona-safe?
Also ich muss sagen, ich war jetzt in dieser Corona-Zeit nicht in Deutschland, sondern habe mich wirklich vor allem auf die Türkei konzentriert. Aber ich habe mich natürlich mit vielen unterhalten, die geflogen sind. Und es ist also so, gerade aus Antalya gibt es weniger Flüge auf jeden Fall. Vor allem Sun Express, diese kleine deutsch-türkische Fluggesellschaft, bedient diese Flüge aus der Urlaubsregion. Übrigens, da hatte man ja vor kurzem auch gehört, dass die sich aufgelöst hat. Das betrifft aber nur den deutschen Teil und betrifft eben nicht die türkischen Flüge in die Türkei. Da gibt es also noch welche und sie wollen auch ihre Kapazitäten in den nächsten Wochen ausbauen, weil sie sagen, sie setzen weiter auf den türkischen Tourismus. Es ist so, dass gerade bei Sun Express es so ist, dass die Mittelplätze als letztes vergeben werden, dass die hinteren beiden Reihen beispielsweise freigelassen werden, damit, wenn man einen Verdachtsfall hat, wenn jemand mit Fieber im Flugzeug sitzt, man den sozusagen sozusagen extra setzen kann mit einer entsprechenden Distanz. Man bekommt bei den Fluggesellschaften insgesamt beim Einsteigen so ein kleines Set mit einer Maske und einem Kolonia-Tuch. Kolonia, das ist ja, sag ich mal, die türkische Variante eines Desinfektionsmittels. Das gab es schon lange vor Corona eigentlich immer, wenn man irgendwo zu Besuch bekommt, bekommt man Kolonia auf die Hände, diese Flüssigkeit, und konnte sich damit die Hände dann einreiben. Und das hat natürlich jetzt absolut Hochsaison, dieses Mittel überall. Man bekommt serviert nur ein kleines Sandwich oder einen Kuchen bei den Auslandsflügen, auch Wasser abgepackt, es ist alles abgepackt. Die Flüge sind teilweise voll, auch so, dass der Mittelplatz besetzt ist. Ja, also diese Vorgaben, das funktioniert alles so bedingt, würde ich mal sagen, mit dem Abstand, aber es wird Fieber gemessen, es gibt Wärmebildkameras an den Flughäfen, wo man also genau sieht, wenn einer rot leuchtet, dass er erhöhte Temperatur hat. Also man darf kein Handgepäck mit reinnehmen, nur eine kleine Handtasche, weil man eben vermeiden möchte, dass die Leute da ewig an diesen Fächern oben rummachen und sich dann das irgendwie staut und man eben sich dann doch zu nahe kommt. Und überall sind diese Aufkleber, dass man Abstand halten soll, beispielsweise eben auch am Gepäckband.
Vergangenes Jahr machten ja mehr als 5 Millionen Deutsche in der Türkei Urlaub. Illusorisch, das im Corona-Jahr 2020 zu erreichen, was wir jetzt ja auch von Ihnen gehört haben. Also ist das touristische Pleitejahr eigentlich für die Türkei schon einkalkuliert?
Das muss man definitiv so sagen. Also das ist das, was ich wirklich von den meisten Hotelbetreibern auch höre. Die sagen, wir werden in diesem Jahr, wenn wir aufmachen, nichts verdienen. Das, was wir jetzt machen, das ist eine Investition in das nächste Jahr, aber garantiert nicht in dieses Jahr. Viele lassen auch einfach zu, weil es sie weniger kostet, als wenn sie jetzt noch Personal beschäftigen müssten. Der Tourismusminister hat selber gesagt, wenn 50% bis 60% der Hotels in diesem Jahr überhaupt aufmachen, dann ist es schon eine gute Saison. Und beispielsweise größere Hotelketten haben sich eben entschlossen dazu, dass sie ein paar Hotels zulassen, ein paar aufmachen. Und die Touristen, die Anfang des Jahres schon eben die Hotels gebucht haben, die jetzt gar nicht offen sind, die bringen sie eben in die anderen Hotels, geben denen ein Upgrade, sodass sie dann eben trotzdem zufrieden sein können. Also man versucht da irgendwie über die Runden zu kommen. Aber diese satten Gewinne, die wir aus den letzten Jahren aus der Türkei kennen, die werden sie nicht machen.
Sie kommen ja viel rum in der Türkei. Jetzt sind Sie in Fethiye. Sie haben aber in den letzten Monaten im Küstenort Kaş, ganz im Südwesten des Landes, gelebt. Sind denn in Kaş in letzter Zeit Touristen aufgeschlagen?
Also als ich da noch war, es war schrecklich zu sehen. Die komplette Altstadt war einfach tot und die Restaurants und auch die Hotels und so, das war alles, die Cafés, alles war verbarrikadiert. Als ich dann Ende Mai gegangen bin, da hat das Leben so wieder so ein bisschen angefangen. Da haben sie angefangen, ihre Stühle und Tische rauszustellen und vielleicht noch ein bisschen was zu streichen. Die Tauchschulen haben wieder aufgemacht. Und ich höre jetzt auch, dass Touristen wieder ankommen, aber eben vor allem einheimische Touristen. Und die gehen nicht unbedingt in die Restaurants, die bleiben dann zu Hause, grillen dort. Das ist ja sehr beliebt auch bei den Türken. Also wirklich dieses pralle Leben, was wir normalerweise auch aus Kaş kennen, kleiner Küstenort, der im Sommer wirklich mit Sicherheit doppelt so viele Leute beherbergt wie im Winter, wenn nicht sogar noch mehr, das ist aber noch nicht zurückgekehrt.
Die Corona-Krise unter Kontrolle? Tourismus in der Türkei. Vielen Dank an unsere Korrespondentin Karin Senz. Und Isabella Kohler bedankt sich für die Weltzeit, fürs Zuhören.